Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellen und damit den Weg für Neuwahlen freimachen. Einen Termin dafür gibt es bereits, den 23. Februar, und auch die Abgeordneten bereiten sich längst dafür vor. Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, tritt auch wieder an und das als Direktkandidatin in ihrem Wahlkreis Hamburg-Nord und als Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen. Was sie vom Ende der Ampel hält und wie sie ihren kommenden Wahlkampf plant, darüber haben wir in ihrem Büro im Jakob-Kaiser-Haus gesprochen. Ihr hört Folge 65 des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Wir sprechen über politische Fachthemen, aber immer wieder auch über die Frage, wie Frauen ihre Interessen politisch besser vertreten können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei den Grünen standen bisher in den Wahlkämpfen immer das Klima und der Umweltschutz ganz vorne. Diesmal sprechen die Grünen auch über ihre Plakate von Zuversicht, von Worthalten und von Vertrauen. Woher kommt der Strategiewechsel und welche Entscheidungen stehen eigentlich noch vor dem Wahltermin im Februar für Katharina Beck als Abgeordnete an? Darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Beck.
Hallo Frau Lang.
Ja, auch wir haben noch gar nicht gesprochen seit dem Ampel-Aus. Wir haben kurz davor gesprochen. Deshalb auch an Sie die Frage. Also es ist noch nicht so lange her, fühlt sich aber schon länger her an, glaube ich. Können Sie sich erinnern, wie ging es Ihnen da an dem Mittwochabend?
Ich würde mal sagen, gemischt. Das eine ist, dass ich das einfach sehr bedauerlich finde, weil ernsthaft ich immer noch eigentlich Potenzial in der Konstellation prinzipiell sehen würde. Ich glaube, das ist jetzt halt auch an einzelnen Akteuren und deren Agenda irgendwie gescheitert ist. Und das finde ich halt schmerzhaft. Und viele auch in meinem Wahlkreis hängen an einem soliden Haushalt, dass der kommt. Und da ist jetzt wieder Unsicherheit, gerade in diesen unsicheren Zeiten, in ganz vielen Trägerorganisationen oder bei Integrationskursen, die ja so wichtig sind, alles unklar. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir wenigstens das noch geschafft hätten, um dem Land ein bisschen mehr Sicherheit und Planbarkeit zu geben. Auch für Unternehmen ist das ja auch wichtig, also dass dieser Haushalt beschlossen ist, das hat super viele Konsequenzen. Oder eben nicht beschlossen ist, was den wenigsten halt auch klar ist. Da hängen dann auch Sozialkaufhäuser dran und so weiter. Und das andere ist, dass auch eine gewisse, sage ich mal, Erleichterung da war, weil ja das, was jetzt mit dem D-Day-Papier und diesem offenen Feldschlachtgedöns rausgekommen ist, sich für mich ja sehr klar auch vorher schon als Destruktion ja nicht nur angefühlt hat, sondern ich das ja beobachtet habe. Also ich habe versucht, manche Dinge aus der Wachstumsinitiative, die die FDP ja geflissentlich ignoriert hat, um so zu tun, als ob nur sie was für die Wirtschaft macht, wollte ich die immer schneller umsetzen. Habe gesagt, komm, lass uns das doch in das Gesetz nehmen, was schneller geht als das andere. Und dann wurde das eben von der FDP abgelehnt. Das fand ich schon so unlogisch. Es zeichnete sich also schon im September ab und dann war irgendwie alles miteinander verhakt. An keinem Politikfeld ging mehr was. Und von daher ist es irgendwo dann auch eine, ja, irgendwo ist dann auch mal gut, wenn es halt nicht mehr funktioniert. Mhm. Aber ja, also so eine Mischung und ich muss sagen, dass mir persönlich, auch wenn er dafür ein bisschen kritisiert wurde, in dem Moment Olaf Scholz dann ausnahmsweise mal doch sehr aus dem Herzen gesprochen hat, weil aus meiner Sicht war es einfach ganz genau so, wie er es beschrieben hat.
Sie meinen das Statement nachher von ihm?
Ja, ja. Genau. Mhm, ja. Über das Verhalten von CL.
CL. ja genau, Lindmann, glaube ich, ist das neue Wort.
Ganz ehrlich, eigentlich sollten wir gar nicht mehr so viel über den reden, aber ja.
Ja, das fand ich interessant. Haben Sie aber ja auch ausgeführt, dass sich das für Sie schon vorab länger angekündigt hat, ne? Weil die Diskussion öffentlich beschränkte sich jetzt eher auf dieses Papier, was dann ja Strategie erstmal ist, aber dass man es so im Alltag auch gemerkt hat. Und das war dann wirklich auch so, dass Sie das Gefühl hatten, da kann man mit politischen Mitteln
kommt man auch nicht mehr weiter. Also verhandeln, nee. Interessensausgleich, nein. und so weiter.
Mhm. Nee, gar nicht. Also was ist denn das Interesse der FDP gewesen, rauszukommen? Das Interesse lag nicht mehr am Land und zwar ja auch schon länger immer mal wieder, aber an der Stelle einfach gar nicht mehr. Und dann gibt es auch keinen Interessensausgleich mehr.
Mhm. In der Diskussion um dieses...
Also ich habe ein witziges Gedankenspiel vielleicht. Wenn wir, selbst wenn wir dieses gesamte Papier von der FDP mitgetragen hätten, weiß ich nicht, ob sie nicht doch noch irgendwas gefunden hätten, um aus der Ampel aussteigen zu wollen, weil sie uns doof finden. Keine Ahnung. Also es ist wirklich, es ist einfach, sie wollten nicht mehr, ist meine ganz klare Wahrnehmung. Und sie betrifft halt vor allen Dingen die Führungsetage. Ich kenne ja auch einzelne andere in der FDP, die schon noch wollten. Auf der Arbeitsebene ist es deutlich konstruktiver zugegeben als auf der oberen Ebene, wie ich es wahrgenommen habe. Und ja, das ist schon sehr bedauerlich.
In dieser Diskussion um dieses Papier tauchte ja öfter so auf, ja, das würden alle Parteien machen, so Strategiepapiere schreiben und Szenarien
meinen
vorbereiten.
Sie das D-Day-Papier?
Das D-Day-Papier, genau. Ist das auch Ihre Erfahrung? Also ist das, also jetzt ab von
also
sozusagen der FDP, dass man quasi so vorgeht, kommt Ihnen das auch bekannt vor? Oder ist es dann doch so, dass es von Partei zu Partei da Unterschiede gibt?
Also ganz ehrlich, davon darf man sich wirklich nicht verarschen lassen. Das ist richtig krass, auch diese Frage, wo ist die Nachricht und so, stopp. Einfach an der Stelle. Das ist ein absolutes Destruktionspapier mit Ansage, eine offene Feldschlacht zu machen. Und was macht man in der Feldschlacht? Die anderen vernichten. So, nein, das passiert bei den Grünen nicht. Punkt.
Bei den Grünen gibt's ja jetzt neue Plakate schon. Also es ist ganz schnell auf Wahlkampf ja überall umgestellt worden. Auch bei den Grünen, die wurden jetzt vorgestellt. Da gab es auch schon wieder so ein bisschen Kritik. Wie geht's Ihnen mit der Kampagne?
Haben Sie jemals eine Plakatkampagne erlebt, die nicht irgendwer geschmäcklerisch nicht ganz...
Ja, irgendwer schon, aber ich glaube, es geht immer so um die Balance. Also
können Sie
es
mir
gibt
dann sagen, ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich gerade damit zu versuchen, Gesetze noch umzusetzen.
Okay,
und
wir können auch über die Gesetze noch sprechen.
Inhaltlich das zu machen, keine Ahnung, was ist denn die Kritik?
Also diese, ich habe jetzt die ganze Kampagne auch gar nicht gesehen, aber zum Beispiel dieses Robert Habeck hat dann Zuversicht, ein Mensch, einen habe ich sogar schon wieder vergessen, ein Wort, kann das sein? Genau, also es ist doch schon sehr gewollt, oder? Oder was ist die Botschaft, würden Sie sagen, von so einem Plakat?
Ich glaube Verlässlichkeit, dass man zu seinem Wort steht.
Und über Zuversicht haben wir ja auch schon gesprochen, also dass das quasi nötig wäre, mal wieder auch zu vermitteln. Glauben Sie, dass das gelingt, wenn man sozusagen Zuversicht irgendwo hinschreibt?
Ich glaube, es wird immer viel zu viel über Plakate geredet. Natürlich kann man auf Plakaten kein Grundgefühl immer nur erzeugen und man muss es dann irgendwie benennen, sondern es geht doch darum, wer ist vertrauenswürdig in diesen ja wirklich krassen, bedrückenden Zeiten, das muss man ja irgendwie einfach auch mal festhalten, wenn man mit einem einigermaßen normalen Auge auf die Welt guckt, dann haben wir einen krassen Aggressor in Russland, der versucht, den ganzen Westen am Ende irgendwie unter Druck zu setzen, der in der Ukraine zumindest verhindern will, dass sie demokratisch wird, auch schon angekündigt hat, dass er da nicht Halt machen wird, wenn er Erfolg hat. Das ist eine komplett neue Situation, die auch Angst machen kann. Falsch ist an der Stelle zu sagen, es geht um Krieg oder Frieden. Es wird eben mit der Verteidigung der Ukraine der Frieden verteidigt. Deswegen sind wir da ja so stark an der Seite der Ukraine, um des Friedens willen an der Stelle. Dann haben wir Gaza, die schrecklichen Dinge, die dort passieren, auch der Angriff der Hamas auf Israel, das Schreckliche. Dann haben wir gestiegene Preise, dann haben wir Unklarheiten, was in den transatlantischen Beziehungen, wie sich das entwickelt. Wir haben eine Erosion des Konsenses, dass man irgendwie versucht, auf einer gleichen Faktenbasis dann mit unterschiedlichen Meinungen, komplett fair, ja, Wettstreit der Ideen, aber es wird komplett schamlos mittlerweile ja auch von nicht nur AfD-Leuten gelogen im politischen Raum, es erodiert viel. So, und an der Stelle ist, glaube ich, das Thema Vertrauen und ehrlich sagen, was ist, unfassbar wichtig. Und dann finde ich es gut, wenn man sagt, wir sind diejenigen, die zu unserem Wort stehen, die nachvollziehbar sind und die versuchen, einfach eigentlich auch mit einem vernünftigen Menschenbild und zu sagen, hey, es geht auch im Guten, wir schaffen das oder wir können zusammen, wenn wir uns zuhören, auch positiv nach vorne schauen, weil wir ja das Schicksal unseres Landes schon noch selbst in der Hand haben. Als gesamte Gesellschaft, als Wirtschaft, als Unternehmen, als Politik, alle miteinander.
Wenn Sie, also Sie haben vorher kurz schon angedeutet, dass Sie auch am Wahlkampfprogramm mitarbeiten. Darf man sich das vorstellen? Was ist jetzt Ihre Gewichtung? Also Sie treten an als Direktkandidatin. Ist da immer quasi bei Ihrem eigenen persönlichen Wahlkampf so im Hinterkopf auch die Partei und was man da so für grobe Strategien dann fährt? Oder ist das eher so, dass Sie da auch wirklich bei sich sind und ihre Agenda haben? Und also die muss sich ja auch nicht unbedingt unterscheiden, aber jetzt so, wie man da vorgeht.
Im besten Falle nicht, ne? Sonst genau. Wäre ich vielleicht.
Also wie gehen Sie da ran, ja?
Also in der Vielzahl der Themen finde ich schön, dass wir dabei gelandet sind, wirklich die Bezahlbarkeit des Lebens, ja, und die einfache Gestaltbarkeit des Lebens sehr in den Vordergrund zu stellen. Ich finde das sehr gut. Da muss ich mich überhaupt nicht verstellen. Das sage ich eh schon seit 2,5 Jahren, seitdem die Inflation durch die Decke gegangen ist. Denn es ist nun mal Fakt, dass jede zweite Person in Deutschland überhaupt keine Rücklagen hat. Und jetzt mögen die Inflationsraten prozentual zurückgegangen sein, aber das Leben ist ja trotzdem sehr viel teurer als vor 2,5 Jahren geworden. Und das hat sich noch nicht komplett in irgendwelchen Löhnen oder so eben abgebildet, ja. Und wenn man keine Rücklagen hat, hat man auch keine Sicherheit und dann ist man auch viel anfälliger, auf einfache Antworten zu reagieren, nicht mehr an ja das doch ein bisschen dauernde Prozedere der Demokratie irgendwie zu glauben. Und ich würde gerne wieder den Menschen ein bisschen mehr Sicherheit, auch wenn es vielleicht ein bisschen altmodisch klingt, aber geben, dass sie da irgendwie einen Puffer haben und vor allen Dingen auch, dass man mit einem vernünftigen Job, einem ganz normalen Job als, weiß ich nicht, bin ja nicht Lehrerin oder so, aber keine Ahnung, solo-selbstständige Grafikdesignerin, als Bäckereifachverkäuferin oder Lehrerin in auch der großen Stadt Hamburg, wo ich jetzt herkomme, sich noch eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das ist im Moment leider nicht so, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir haben da einfach ganz viele Hebel, die wir umsetzen wollen. Es gibt Steuerbefreiungen für sehr große Mietpreis- oder Preisspekulationen am Immobilienmarkt. Die müssen beendet werden. Das schlagen wir vor. Oder wenn jemand über 300 Wohnungen hat, darf der die steuerfrei vererben. Das ist doch eine quatschige Regel. Oder die Mietpreisbremse hat sich der sozialdemokratische Bundeskanzler nicht mit Priorität für eingesetzt, dass die noch verlängert wird. Die ist ja an sich schon gar nicht mehr so gut, das reicht ja gar nicht, aber mindestens das hätten wir ja machen müssen. Wir fordern und haben uns da sehr stark für eingesetzt für einen ganz neuen Wohnsektor, die Wohngemeinnützigen. Es ist dann nochmal was anderes als Sozialwohnungen für Leute, die ja wirklich bedürftig sind, sondern wirklich für die breite Mitte, dass man mit auch ein paar staatlichen Zuschüssen es schafft, eben die Mieten auch wieder runterzubekommen mit so Wohngemeinnützigkeitsorganisationen und dort wirklich in die Breite hinein wieder für bezahlbaren Wohnraum zum Beispiel zu sorgen, ne? Und bei Energiepreisen waren wir ja schon sehr erfolgreich. Also die sind ja wieder auf Vorkriegsniveau, die Strompreise. Das finde ich sehr, sehr gut. Man muss bei der Industrie dann noch einiges machen. So, und das zum Fokus zu machen, da muss ich mich gar nicht verstellen. Das ist ja tatsächlich eh schon immer meine Politik, plus eben Frieden in Europa zu sichern, plus sich für eine gute florierende Wirtschaft einzusetzen. Ich finde das alles sehr, sehr gute Aspekte und zum, sage ich mal, urgrünen Thema des Natur-Umweltschutzes.
Wollte ich gerade nachfragen, weil das kam ja früher so ganz als erstes, ne? Aber das haben Sie jetzt zumindest nicht als erstes genannt.
Ich habe es nicht als erstes genannt, aber wenn man das eben ernst nimmt, dann ist das auch immer Menschenschutz, wie Robert Habeck es ja nennen würde, ja. Also, dass wir noch sauberes Trinkwasser haben, dass wir überhaupt noch gut unsere Agrarsachen herstellen können, weil es nicht irgendwie Dürren gibt und das Grundwasser irgendwie entweder verseucht oder zu niedrig ist. Am Ende hat das alles was mit einem guten Leben zu tun. Und in Bezug auf den Klimawandel, der ist halt einfach wirklich krass. Also wenn man sich ernsthaft anschaut, was die Gradveränderungen bewirken, auch an Migrationsströmen, ja, da ist das heute ehrlicherweise noch gar nichts dagegen. Wenn man sich das mal wirklich einfach realistisch anguckt, wir steuern gerade auf ein 3-Grad-Szenario zu, sagt immer keinem, was dieses, aber 3 Grad bedeutet, kann man sich so eine Weltkarte vorstellen. ganz breite Landstriche rund um den Äquator, wo viele, viele, viele Menschen leben, sind dann so rot markiert, weil man da nicht mehr leben kann. So, das ist ja eine totale Katastrophe am Ende. Was in Europa passiert, wissen wir nicht. Wird's kälter, wird's wärmer wegen Golfstrom und was weiß ich nicht was. Alles total komplex. Die Kernbotschaft an der Stelle ist auch wieder, wenn wir da gar nichts machen, wird's super krass teuer. Deswegen ist es viel besser, jetzt vorzusorgen. Plus wir müssen in Anpassung. Wir haben ja natürliche Klimaschutzprogramme gemacht, Hochwasserschutz etc., um Sicherheit zu geben. Am Ende geht es darum, dass man irgendwie noch gut leben kann, auch in einem sich veränderten Klima. Das geht um Lebensgrundlagen am Ende.
Und ja. Genau, das Problem, glaube ich, ist, dass die Leute da gar nicht sind, ne? Also da, wie sagt man, der Leidensdruck, vielleicht kann man so formulieren, ist in der Hinsicht.
Also im Ahrtal, glaube ich, schon.
Ja, ich weiß nicht, ob die dann alle, das ist manchmal sind Menschen widersprüchlich. Also,
richtig.
Es führte
aber
ja nicht, also es gab schon viele,
schon,
es gab schon, nee, natürlich, das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen, es wäre ja zynisch, aber es führt nicht unbedingt zu einem anderen Verhalten oft, also das, stelle ich ja auch überrascht fest, aber die, also über Hochwasserkatastrophen muss man sich dieses Jahr jetzt, also muss man nicht lange suchen, um auf welche zu stoßen. Es führt aber nicht dazu, zumindest in so einer öffentlichen Debatte auch, dass das selbstverständlich wäre, was Sie gerade zum Beispiel
gut, das kann ich
haben.
Halt leider nicht ändern. Das ist halt so. Das liegt an unterschiedlichen Gründen. Einmal, dass die meinungsstärkste Zeitung ja von einem fossilen Investor primär besessen wird. Also die Bild von KKR. Das ist einfach so. Alles, was mit Abkehr von fossilen Energien zu tun hat, wird halt niedergeschrieben, also am Ende wir so. Und das breitet sich dann auch aus. Das ist ja nur ein Grund. Bestimmt haben wir das auch teilweise manchmal nicht so gut formuliert, keine Ahnung. Aber am Ende liegt es ja auch darum, und warum erzähle ich die Geschichte andersrum jetzt oder wir Grüne, dass die Menschen einfach gerade im Alltag große Sorgen haben. Und dieses Klimathema, es wabert halt so rum. Und ich kann halt einfach nur sagen, das ist halt eben das Gegenteil eines Elitenprojekts, sondern das ist Schutz der Menschen, die sich nicht leisten können, dass das Haus wegschwimmt oder die Wohnung nicht mehr bezahlbar ist oder der Deich bricht, ja. Das trifft ja immer diejenigen, die eben keine Rücklagen haben am meisten. Und deswegen geht es darum, eben auch eine finanzielle Sicherheit bei Menschen wieder mehr zu ermöglichen. Ja, und der Lebensgrundlagenschutz ist für alle. Ja, und aber deswegen, also ich bin jetzt ja niemand, der darauf beharrt, ich habe aber recht, deswegen fange ich jetzt mit Klimaschutz an. Dann hört mir halt vielleicht auch keiner mehr zu. Das wäre doch schade. Ist doch schöner, wenn ich das dann vielleicht am Ende erwähne und dann schon jemanden da habe, der glaubt, aha, die versteht, wo ich gerade akut in meinem Leben stehe. Welche Sorgen ich habe, vielleicht auch welche Träume ich habe. Die hat Bock, dass ich noch meine Träume verwirklichen kann. Und von daher finde ich das eigentlich eher schön und gut, dass wir da definitiv überhaupt nicht mehr eine Nischenpartei sind, sondern wirklich schauen, wie das Leben der Menschen zu verbessern ist.
Ja, darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Es klingt wie so ein leichter Strategiewechsel, zumindest in der Ansprache, nicht inhaltlich, ja.
In der Ansprache, aber auch natürlich ein bisschen inhaltlich, weil die Lage sich ja einfach verändert hat, ne? Also die Ungleichverteilung von Vermögen war jetzt schon immer sehr hoch. Sie ist aber halt einfach in den letzten Jahren nochmal höher geworden. Das kann man immer nicht so 100% empirisch nachweisen, weil die Vermögenden anders als Bürgergeldempfänger ja gar nichts nachweisen müssen. So Bürgergeldempfänger ja jeden letzten Cent so. Trotzdem ist das zu beobachten und auch viele internationale Organisationen, auch wirtschaftlicher Natur, weisen auf die extreme Ungleichverteilung hin und auf die Verrücktheit, dass wir auch so viel Kinderarmut haben. Und ich glaube, man sieht halt einfach gerade, dass wirklich diese Erosion auch von Demokratie, wenn man eben nicht mehr daran glaubt, dass man es schafft, aus der Armut rauszukommen oder sich ein sicheres Leben in der Mitte zu halten, ja, oder aufzubauen, dass das auch ein Problem ist für eine gesamte Gesellschaft und deren Zusammenhalt. Am Ende wollen wir einfach, glaube ich zumindest, also ich will das zumindest, irgendwie alle in Frieden und Freiheit schön miteinander leben und jeder darf irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, die Möglichkeit haben, dass seine Kinder oder ihre Kinder auf dem Kindergeburtstag auch ein schönes Geschenk mitbringen können. Und es sind ja, also so exorbitant abstrakt ist es ja gar nicht, ja. Und wir sind das drittreichste Land der Welt und ich fände es schön, wenn das ein bisschen mehr möglich wäre.
Ist es auch der Erfahrung geschuldet, unter anderem zum Beispiel die Grünen mit dem Heizungsgesetz gemacht haben? Oder woher kommt dieser Wechsel?
Wie gesagt, von der veränderten Wirklichkeit.
Ja, aber wie Sie ja selber auch beschrieben haben, also vor 3 Jahren war die Wirklichkeit ja nicht komplett eine andere, also für
da
bestimmte
haben wir,
Schichten.
Ja, aber da war das Einstiegstor in der Geschichte okay, mit auch Umweltthemen zu kommen.
Mhm.
Es hat sich in der Wirklichkeit etwas geändert. Es ist viel aggressiver geworden. Und das, ich habe doch nichts davon, wenn ich mit einem Thema einsteige, wo ganz viele Leute sofort die Schotten dicht machen. Das bringt doch nichts. Weil ich habe trotzdem gute Dinge im Angebot dabei. Das wäre ja wie so eine Prinzipienreiterei, die einfach nur dumm ist. Also das mache ich doch nicht.
Wie sieht's dann, genau, wie sieht's am anderen Ende der Kette aus bei den Menschen, die denen
ganz
ist
ehrlich,
zu wenig
das,
Klima?
Das, ja. Die das Heizung, also es ist super absurd, in anderen Ländern gibt es fast nur noch Wärmepumpen, weil die halt einfach technologisch super überlegen sind. Aber wir selber, das wurde uns ja immer vorgeworfen, wir selber hatten in den Gesetzentwurf, gab ganz viele unterschiedliche Technologieoptionen, die man nehmen konnte. Ne? Es ging ja nur um CO2-Reduktion und Zukunftsfähigkeit. Und was halt ja besonders krass ist, ist, dass Gas und Öl ja viel teurer sind als Erneuerbare und als Wärmepumpen und am Ende die Anfangsinvestition wäre jetzt ja dann erstmal höher, aber mittelfristig hat man halt viel billigere Heizungen. So, und wir wollen das fördern, dass man das machen kann und langfristig billige Heizungen hat. Und die CDU will das wieder abbauen. Dadurch macht sie den gleichen strategischen Fehler, wie als sie schon an der Macht war, sich wieder abhängig zu machen von irgendwelchen Gas- und Öllieferanten, weil wir haben diese fossilen Energien in Deutschland nicht, sondern die müssen wir aus Russland, das machen wir halt gerade nicht, Putin hat ja selber den Gashahn abgedreht, müssten wir importieren oder aus Katar oder aus Saudi-Arabien. Da kann man sich doch echt mal fragen, ob man Bock hat, sich von deren Preissetzung abhängig machen zu machen. Also ich finde das einfach nur unlogisch und auch nicht zielführend und nicht gut für die Bürgerinnen und Bürger.
Nee, genau, aber das ist eigentlich nochmal ein Beispiel für das, was Sie eben schon beschrieben haben. In dem Moment, wo, warum auch immer, muss man gar nicht ausdiskutieren, bei den Menschen ankommt, die sich meinetwegen sogar noch gerade eine neue Ölheizung eingebaut haben, das muss bis morgen raus und du musst dir eine neue kaufen, dann passiert ja genau das, dass Menschen Angst bekommen, Unsicherheit, finanzielle Sorgen haben und so weiter. Das heißt, das ist ja quasi das gefühlte Fundament, auf dem dann keine Veränderung mehr
möglich ist. Das hat die CDU mit aktiven Lügen auch bewirkt. Ich kenne ja deren Flyer rund um das Gebäudeenergiegesetz. Da waren halt ganz klare Lügen drin. Zum Beispiel, die Regierung wolle nur Wärmepumpen. Das stimmte einfach nicht. Stand aber der Stempel CDU Deutschlands drauf. Ich finde, da müssen sich die Verantwortlichen wirklich mal hinterfragen.
Genau, daher nur die Frage, ob es auch eine kleine Lehre in dem Sinne oder ein Learning, wie man
also
durchsagt, daraus ist, dass man vielleicht manchmal anders vorgehen muss, auch wenn es vielleicht absurd ist, aber zum Teil eben auch damit rechnen muss, dass gelogen wird, dass Kampagnen anfangen, weil der Veränderungswille vielleicht eben nicht so groß ist.
Naja, der Veränderungswille ist ja bei der CDU/CSU auch sehr groß. Verändern wieder zurück.
Ja, gut.
Auch wenn sie sich einen lustigen Slogan überlegt haben, über den ich wirklich schmunzeln musste, wieder nach vorne. Also in welches vorne wollen die denn? Die wollen alles zurückdrehen in eine katastrophale Abhängigkeit von irgendwelchen Öl- und Gasstaaten. Also es ist einfach verrückt. Ja, so. Aber gut, das ist halt deren Entscheidung. Unsere Entscheidung ist eben, anders auf die Dinge zuzugehen, zu gucken, wie können wir hier die günstigsten Energieformen aller Zeiten, ist halt nun mal so, ist bei Solar und Wind mittlerweile absolut das Billigste, ja, und Sicherste. Und wir haben es hier vor Ort. Darauf setzen wir. Da können sich die Leute drauf verlassen, mit klugen Speichertechnologien und einem Wasserstoffnetz verbunden. Und das ist eben unser Angebot. Und ich glaube, beim Heizungsgesetz, ja, also natürlich lernen wir daraus. Also es klingt gerade so ein bisschen so, als ob sie mich da überführen wollen, ob das jetzt was damit zu tun hat. Ja, natürlich auch. Wir sind da ja auch verarscht worden, weil der Gesetzentwurf ja geleakt wurde, bevor wir durchgesetzt hatten, dass es eine soziale Förderung gibt. Witzigerweise ist es jetzt gerade die soziale Förderung, die jetzt die CDU wieder zurücknehmen will. Also es ist halt einfach alles absurd und unlogisch und Ja, von daher würde ich jetzt gerne nach vorne gucken. Mittlerweile sagen ja selbst Handwerkskammern, bitte, bitte lasst dieses Gesetz jetzt so. Das passt doch wunderbar und lasst uns jetzt mal diesen eingeschlagenen Pfad auch mal behalten. Also diese Sicherheit, die wünscht sich ja auch auf die Wirtschaft, ne? Dass man jetzt nicht alles abfackelt, was irgendwie mal aufgegleist wurde und eigentlich auch zukunftsfähig ist. Und ich fände es schön, wenn die CDU den Wirtschaftsleuten an der Stelle auch zuhören würde.
Also überführen, finde ich interessant, wenn man mal so gespiegelt bekommt, wie sich dann die Gesprächspartnerinnen fühlen. Ja. Nee, weil ich glaube, überführen wäre ja, da müsste ich ja jetzt investigativ irgendwelche Informationen haben. Ich finde es interessant, wenn man Veränderungen merkt. Also das ist ja auch ein bisschen die Idee des Podcasts, über ein paar Jahre das hinweg stimmt. zu gucken, wo man sich selber vielleicht auch verändert oder wo man was gelernt hat, wie auch immer. Das hatte ich jetzt eher im Hinterkopf tatsächlich. Also weil es gibt ja erstaunlicherweise auch Menschen, wo man das Gefühl hat, die machen es tatsächlich seit 20 Jahren immer gleich und wollen es auch gar nicht.
Aber ganz ehrlich, bei mir persönlich, ich habe ja schon vor 3 Jahren im Wahlkampf komplett in die Tischkante gebissen, als wir in den letzten 3 Wochen wieder, du willst eine Klimawahl, dann wähl Grün. Da dachte ich, okay, wir haben verloren. Wer will denn eine Klimawahl? Nein, ich will ein geiles Leben. Ich will, dass es mir besser geht in 4 Jahren. So, das es logisch so ist, dass es einem besser geht, wenn man das mit dem Klimawandel einigermaßen hinkriegt. So, aber das Ziel ist doch ein gutes Leben, dass jeder so führen darf, wie er oder sie will. Aber so ein paar, wie gesagt, Grundkonsense, dass man sich seine Wohnung leisten kann, für seine Kinder was Schönes machen kann, ist ja normal. Das hat Ariadne von Schirach, so eine Philosophin, mal als ganz normale zwischenmenschliche Solidarität benannt, dass man sich in die Augen gucken kann und jedem ein Leben frei von physischem Leid mit einem Dach über dem Kopf genug zu essen und ein paar Perspektiven für sich und die Kinder wünschen kann. Ich glaube, das ist eigentlich ein mitmenschlicher Konsens. Ja, ich gehe davon aus, dass das am Ende fast alle in Deutschland auch so sehen würden und von daher, darum geht es und darum ging es mir persönlich schon immer beim Klimaschutz und beim Biodiversitätsschutz, ja, weil ich immer die negativen Effekte auch gesehen habe und das Leid, was daher kommt, wenn man das halt nicht hinbekommt, Hungersnöte, Vertreibungen etc. so und warum mit offenem Auge da reinrennen? Also hat man doch jetzt verstanden, sollte man doch. Ich fand das schon immer logisch, aber ich habe das nicht so heroisiert, sondern es war für mich ein sinnvolles Tool, um besseres Leben für mehr Menschen auf der Welt zu bewirken.
Stichwort vor 3 Jahren, wenn Sie jetzt noch andere Aspekte vielleicht auch angucken, wo würden Sie sagen, ist das jetzt anders der Wahlkampf für Sie? Oder würden Sie auch sagen, nee, es ist eigentlich gleich? Also macht gar nicht so sehr jetzt einen Unterschied? Oder gibt es einige Dinge, wo Sie merken, doch, da gehe ich anders ran? Also wie ich habe schon gesagt, Sie sind ja auch wieder Direktkandidatin. Also das ist auf jeden Fall eine Parallele. Sie machen es aber nicht zum ersten Mal. Also insofern könnte es ja sein, dass es auch Unterschiede gibt.
Ja, ich bin nicht nur Direktkandidatin, ich bin auch Spitzenkandidatin für ganz Hamburg, ne? Und Direktkandidatin im Wahlkreis Hamburg-Nord, Alstertal. Und natürlich habe ich jetzt eine viel bessere Vernetzung in der Hamburger Wirtschaft auch und kann noch viel, jetzt fällt mir kein Deutsch, also viel so gegroundet. Also ich habe jetzt einfach ja viel gesehen. Ich kann auch viel klarer benennen, wo ich leider das S bei der SPD vermisst habe in den letzten 3 Jahren oder bei der FDP das Liberale oder bei der CDU das konservativ Verantwortliche. Ich kann viel stärker benennen, wofür wir wirklich stehen, was wir wirklich gemacht haben, auch im Bürokratieabbau verrückterweise oder also wo wir
was
viel
denn?
Mehr
das
gemacht haben.
Ja,
also wir hatten ja in unseren Verantwortlichkeiten ein paar Ressorts und zum Beispiel ja Energie. Na, wir konnten ja jetzt nicht Bürokratie abbauen bei Arbeitssachen oder so. Das hat ja jemand anders. So, aber wir haben zum Beispiel Genehmigungsdauern für erneuerbaren Energienausbau von 7 Jahren auf 7 Monate verkürzt, weil wir das Instrument der Praxischecks erfunden haben, dass man einfach vor Ort hingeht und sich mal den ganzen Prozess von sowas von vorne bis hinten anguckt und dann Hürden rausräumt. Und die einfach beendet, damit es schneller geht und einfacher wird. Und das haben wir gemacht, nicht nur bei Wind, auch bei Energie insgesamt, auch bei Netzen. Wir haben ermöglicht, dass die Hürde dieser Abstandsregeln bei den Windrädern, das war ja am Ende ein CDU-Verbot, also ein Verbot für Windenergie, dass die durch höher geordnetes Recht dann eben ausgehebelt wird und jetzt Kommunen ja auch selbst entscheiden können. Die können ja ganz oft finanziell davon profitieren, ne? Das ist gerade für ärmere Kommunen total attraktiv, das zu machen, und haben da einfach ganz, ganz viele Hürden in diesen Bereichen gemacht und arbeiten gerade. Cem Özdemir hat es jetzt im Agrarbereich auch weitergebracht. Also da sind wir super erfolgreich. Das finde ich total super. Und es wird auch ein Fokus und Chefsache sein, sollten wir das schaffen, ins Kanzleramt zu kommen. So eine Art Ausmistfunktion, ja. Also wo sind Regeln, die mal Sinn hatten, nicht mehr sinnvoll? Alles hatte ja mal einen Sinn am Anfang, ne? So, und aber ansonsten auch bei den Energiepreisen. Mir sagt auch der der CEO von einem großen Industrieunternehmen, ja, mir geht's gut, ich fahre die Produktion wieder hoch. Und ich stehe dann vor ihm und reibe mir so die Augen und denke so, aha, irgendwie höre ich immer so andere Geschichten über die Wirtschaft, aber freue mich natürlich. Und da hatte ich ehrlicherweise auch einen Anteil daran, weil ich mich an der Stelle auch für eine gute und günstige Stromversorgung gekümmert habe persönlich. Und von daher starte ich mit einer ganz anderen Fundierung, ja, und Kenntnisreichtum und auch im Steuerbereich ja vorweisbaren Erfolgen. Also für den Mietwohnungsneubau habe ich persönlich mich dafür eingesetzt, dass der, wenn der nachhaltig geschieht und kostengünstig, dann viel, viel krassere steuerliche Erleichterungen bekommt, als wenn er nicht nachhaltig ist. Und das ist Marktwirtschaft und Öko geil verbunden, weil am Ende lohnt es sich jetzt finanziell mehr, nachhaltige Mietwohnungen zu bauen. Und das finde ich einfach den Knaller.
Naja, das ist ja sowieso, also ich meine, dass der Staat Anreize setzt, ist ja nun jetzt auch
aber
gar nichts Neues.
Aber tut er oft falsch.
Genau, ja, ja, es ist nur die Frage, welche Anreize man setzen möchte dann am Ende, ja.
Ja.
Und wenn Sie jetzt, also nochmal so ein bisschen persönlich sozusagen gefragt, ne, weil die Ausgangslage vor 3 Jahren war ja jetzt auch familiär eine ganz andere, Sie waren da gerade schwanger, wenn Sie jetzt so überlegen.
Mein Kind war schon geboren.
Oder es war gerade geboren, ja, genau. Wenn Sie jetzt so die nächsten, sind ja nur 2 Monate, also haben ja auch nicht so viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Wie muss man sich das vorstellen? Also ist das dann jetzt richtig Stress, ja, dass Sie sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll? Oder ist es eher, vielleicht hat es auch Vorteile, weiß ich nicht, dass man sagt, man muss es jetzt halt einfach schnell durchziehen und dann gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, was man alles noch machen könnte.
Also wir sind total gut organisiert, ne? Also das ist jetzt auch sonst nicht unstressig. Eine Woche Berlin, eine Woche Hamburg, eine Woche Berlin oder zwei oder dann. Und wir haben einfach ganz viel Unterstützung uns organisiert und von daher blicke ich da ganz relativ entspannt drauf. Mit Lina ist es total toll und ja, läuft irgendwie erstaunlich gut, ist natürlich immer Managementaufgabe, ne? Also die ganzen Dinge dann wöchentlich zu organisieren, klar, das kommt noch on top, aber nö, also und jetzt zum Beispiel einmal nehme ich sie einfach auch alleine mit, dann weiß ich nicht, vielleicht kommt mein Mann manchmal nochmal mit, aber wir haben jetzt ja auch Kita-Betreuung, das hatten wir ja beim ersten Mal nicht, ne? Also ich glaube, weil wir da sehr bewusst und sehr viel Unterstützung sowieso die ganze Zeit organisiert haben, sind wir auch sonst jetzt sehr gut aufgestellt für die Zeit.
Und dann wann startet dann so der richtige, die heiße Phase, oder würden Sie sagen, die hat schon längst begonnen? Bei Ihnen jetzt?
Also die Vorbereitung der heißen Phase hat auf jeden Fall begonnen. Man muss dann ja so ganz operative Dinge tun, wie Fotos für die Plakate schießen, die dann aussuchen, welche man gerne hätte, sich überlegen, was kommt denn überhaupt für einen Text drauf, sich überlegen, was kommt für einen Text in meinen Flyer, wann mache ich welche Veranstaltungen, wie bewerbe ich die, wie bewerbe ich grundsätzlich die Kampagne, und ja, da sind wir halt, da muss dann immer sehr viel abgestimmt werden und da sind wir gerade ganz klar dran. Wir hatten aber hier auch eine Teamklausur und haben mal geschaut, ne, meine Bundestagsabgeordneten dürfen ja gar keinen Wahlkampf für mich machen, sondern.
Das wollte ich gerade fragen, ja. Wer das Wir ist. Also Sie haben dann ein Team, also das Wahlkreisteam,
naja, also
oder wen meinen Sie mit Wir?
Sozusagen, wenn Sie das meine, also Wir ist oft mit der Landesgeschäftsstelle in Hamburg, ne, die Parteiebene halt abzustimmen oder mit den anderen Bundestagskandidaten, was wir in unseren Flyer generell rein schreiben oder mit meinem Kreisverband zu gucken, wann und wie kriege ich einen Slot. Wir haben ja in Hamburg parallel die Wahlen für das Landesparlament, die Bürgerschaft, so heißt sie in Hamburg, und eben für den Bundestag. Also die Bürgerschaftswahlen sind eine Woche später. Das heißt, es wird eine ganz viel wird da rumstehen, ein Dschungel, genau, das ist viel besser. Und ja, dann muss man sich überlegen, geht man in diese City Lights, also die bestrahlten Leuchtlitfaßsäulen, und wo inseriert man, also mit denen primär. Und mit meinem Team habe ich auch eine Klausur gemacht, um zu gucken, wie wir uns jetzt organisieren. Es sind, wie gesagt, eigentlich auch noch einige Gesetze zu beschließen. Gerade im Finanzbereich. Es läuft also auch noch alles parallel, und ansonsten ein bisschen bei Kalenderpflege ist ja in Ordnung. Das ist ja immer so, da sind die auch dabei. Aber dass man einfach so ein bisschen guckt, was kommt da auf uns zu. Also wir haben uns da gut aufgestellt, aber eben natürlich vor allen Dingen mit den Parteigremien, weil Wahlkampf ist ja Parteiaufgabe.
Ja, bei den Gesetzen, da wollte ich vorher auch tatsächlich schon nachfragen, sind wir abgekommen von, da gibt es auch eine realistische Chance, dass die beschlossen werden?
Da müssen Sie dann jetzt mal mit der FDP-Kollegin, die ja auch hier
machen
ist,
Sie vielleicht
sprechen.
Auch manchmal? Ja.
Natürlich. Es ist, glaube ich, sehr ähnlich wie schon zu Ampelzeiten. Auf der Fachebene gibt es ein paar Leute, die das schon gut fänden, wenn man noch was macht, und ganz weit oben gibt es sehr viel Destruktion. Also da, ich glaube, wir kriegen ganz minimale Sachen schon noch hin. Also es gibt zum Beispiel sowas, das steht jetzt nirgends auf Seite 1, aber es gibt die Europäische Investitionsbank, und die muss eigentlich eine Satzungsänderung bekommen, und Deutschland muss da sprechfähig sein, auch schon im Februar. Also man kann dann die Wahlen eigentlich nicht abwarten, weil Deutschland sonst verhindern würde, dass die Europäische Investitionsbank ausreichend in Zukunftstechnologien und in Verteidigung investieren kann. Das ist also thematisch schon wichtig, und dass Deutschland da nicht das einzige Land ist, das dann keine Meinung hat, weil wir halt keinen Beschluss haben. So, da gibt's auf der Fachebene überhaupt keinen Dissens. Ich hoffe, das geht auch mit den Fraktionsvorsitzenden dann und den Führern von CDU und FDP. Das ist halt für mich unklar, weil da auch klare Ansagen gemacht werden, wir machen mit euch gar nichts mehr teilweise, und andererseits dann doch, und immerhin ja das Bundesverfassungsgericht. Das scheint ja sicher zu sein, dass wir das hinbekommen, das zu stärken und gegen Angriffe von ExtremistInnen zu schützen. So, das finde ich auch wirklich das maximal Wichtigste für die Demokratie, aber für die Menschen da draußen und die Wirtschaft würde ich gerne auch noch die Impulse, die wir, steuerlichen Impulse, die wir für die Wirtschaft auf den Weg gebracht haben, oder auch für Teilzeiterhöhungen, eine Steuerbefreiung, wenn Unternehmen eine Aufstockerprämie zahlen wollen, sowas fände ich eigentlich auch ziemlich cool im Sinne Fachkräftethemen und so. Und von dieser Prämie kann man sich dann ja auch mal einen Babysitter leisten vielleicht. Oder ich persönlich habe übrigens noch Kinderbetreuungskosten, wenn man sich eben helfen lässt, zum Beispiel wenn man Vollzeit arbeitet und die Kita um 4:45 schon zumacht. So ist es zumindest
was
bei mir.
Sehr oft.
Dann kann man ja rein logisch gar nicht Vollzeit arbeiten, wenn man das Kind abholen muss. Da braucht man ja vielleicht mal einen Babysitter oder eine Babysitterin. Und diese Kosten, die bezahlt man dann ja von seinem Netto nochmal on top. Und am besten natürlich mindestens mal als Minijob noch mit Sozialversicherung dran. Und dass man das dann von der Steuer absetzen kann, das habe ich von 67% auf 80% erhöht und auch bis zu nicht nur 4.000, sondern 4.800 Euro im Jahr. Da kommt nämlich dann einiges zusammen, ne? Und eigentlich müsste man das noch $4 erhöhen, weil wenn man schon allein einmal morgens eine Stunde hinbringen oder nachmittags eine Stunde abholen oder zwei zusammenrechnet aufs Jahr, landet man eigentlich bei 9.000. Euro, die man im Jahr dann für Kosten hätte. Und ich glaube, das wäre gut, das einfach von der Steuerschuld abziehen zu können, zumindest mal zur Hälfte oder so. Dafür werden wir uns in Zukunft noch einsetzen, weil ne, das Arbeitskräftethema ist ja überall omnipräsent, ne? In allen Handwerksbetrieben, in allen Gastrobetrieben, in der Pflege, in der Gesundheit, überall braucht es ja mehr Leute, die mehr arbeiten, und 4 Millionen Frauen würden gerne mehr arbeiten und machen es nicht wegen Betreuungspflichten, und das ist natürlich total das übersehene Potenzial, dass Betreuung am Ende Wirtschaftspolitik ist.
Ja. Genau, wir haben schon so lange gesprochen, da könnte man eine eigene Folge wahrscheinlich dazu machen. Ja, wir steuern ja so auf Weihnachten zu, das ist ja auch der Jahresabschluss. Daher vielleicht die Frage, ein Weihnachtswunsch, welchen hätten Sie da?
Also mein Wunsch wäre, dass viel, viel mehr Leute das Buch Im Grunde gut lesen von Rutger Brechmann.
Warum?
Weil darin beschrieben wird, wie ganz historisch und anthropologisch und psychologisch und soziologisch der Mensch eigentlich im Grunde gut ist. Und dass wir uns oft so eine Negativgeschichte erzählen vom egozentrischen Ellenbogenarschloch und darauf basierend dann auch oft so Kontrollmechanismen machen und das Vertrauen erodiert. Und ich glaube, am Ende geht's darum, dass man ein viel schöneres Leben hat, wenn man auch sich erlaubt, mal gute Absichten zu vermuten beim Gegenüber. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass das total logisch ist, das zu tun, weil die Menschen in Katastrophenfällen zum Beispiel unfassbare Hilfsbereitschaft machen oder dort Beispiele erzählt werden wie Herr der Fliegen in Real. Herr der Fliegen ist ja so eine dystopische Geschichte. Kinder hauen sich die Fresse ein, wenn sie auf dem, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ne, also es wird gewalttätig auf einer Insel, wo Kinder landen. Das ist aber eine Fiktion, weil es gab das mal in Realität und dort haben sich diese Kinder auf einer Insel super gut organisiert und sogar geniale Streitschlichtungsmechanismen entwickelt, wo, wenn sich jemand gestritten hat, mussten sich diese Parteien dann ein bisschen trennen, also an die andere Seite der Insel gehen, dann ist der Streitrauch verraucht und dann danach war wieder gut und die haben super gut ihr Gemüse angebaut und so weiter und waren total fit und eine super coole funktionierende Truppe. Und dieses Buch kann einem wirklich viel geben und uns allen, glaube ich, ein bisschen mehr Vertrauen in uns und in andere und ich glaube, das tut uns gut in diesen Zeiten.
Wunderbar, dann haben wir auch gleich noch einen Geschenketipp oder einen Lektüre-Tipp von Ihnen bekommen. Vielen Dank, Frau Beck. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein frohes Fest und ein paar ruhige Tage, einen guten Rutsch und wir sprechen dann im Januar.
Das machen wir sehr gerne. Ihnen auch alles Gute.
Danke. Danke auch euch für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 65. Folge der Politikerinnen. Ja, und vielleicht seid ihr sogar erst jetzt eingestiegen, wo es bei uns ja schon eher auf das Ende zugeht. Der Neuwahltermin ist nämlich auch das Ende dieser Podcast-Reihe. Falls ihr neugierig geworden seid und noch Folgen nachhören wollt, wie alles begann, mit welchen Zielen, mit welchen Wünschen, mit welchen politischen Vorstellungen die drei Abgeordneten in ihr Mandat gegangen sind, dann könnt ihr gerne die Folgen nachhören. Ihr findet sie alle auf der Website www.diepolitikerinnen.de und auf den Plattformen auf Spotify, Apple Podcast und alle anderen, die ihr so nutzt. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, ein paar ruhige, entspannte Tage. Falls ihr ganz viel Zeit zwischendurch habt, hört gerne in die Politikerinnen rein. Wir sind nach wie vor offen für Anregungen, für Fragen. Falls ihr mitdiskutieren wollt, tut das gerne. Falls euch der Podcast gefällt, dann liked uns, teilt uns. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, rutscht gut in 2025. Da hören wir uns wieder. Macht's gut.